herzlich willkommen zum Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüegg.
Und mit dem Simon Ballister zurück im neuen Jahr.
Ja, ein gutes Neues. Und ja, und der Luca, den haben wir schon abgeschafft. Den haben wir gecancelt.
Nein, der kommt nächste Woche wieder. Der ist noch in der Ferien.
Ja, skandalös.
Dafür genau. Haben wir nachher einen Gast.
Genau, der John Ortwein ist wieder mal da. Er war schon bei uns Gast, wo wir über NFT geredet haben. Und wir reden auch das mal wieder über NFT mit ihm. Und das mal aber fokussieren wir uns über so NFT im Game-Bereich, weil dort gibt es ja alle schreien NFT und wir schauen mal, ob zu Recht oder nicht. Und
absolut.
John ist da der Experte.
Absolutes Buzzword. Aber zuerst gehen wir natürlich
nach Las Vegas.
Genau, in unsere normalen Rubriken.
Tschigli!
CES.
Und,
wie heisst es? Computer? Nein. Entertainment.
Ja, Computer
Entertainment.
Nein. CES. Computing, Computer, Electronics.
Was?
Was steht das? S.
Nein. Consumer Electronics, nicht Computer.
Consumer! Ich habe mir gedacht, Computing macht keinen Sinn. Irgendwie.
Nein.
Immerhin Electronics. Was ist das?
Show.
Consumer
Electronics Show.
Details.
Was tatsächlich gibt, es gibt sie, gell? Sie ist um CES, aber die grossen Hersteller haben alle zusammen abgesagt. Das sind, glaube ich, nur so ein paar Chinesen dort am Rumgammeln.
Ja, vor Ort sind total tote Hosen. Das habe ich auch Bilder gesehen. So. Aber es hat. Eben, aus unserer Sicht jetzt nicht irgendwie der Burner, aber für ein CES hat sie doch, glaube ich, irgendwie dann mehr gebraucht, als man erwartet hat. Und, aber ja, vielleicht hat man einfach nichts erwartet. Egal, wir reden zuerst über CES und nachher im Big Screen tut Simon ein bisschen Drive My Car erzählen.
Genau, ganz ein neuer Film, der da rausgekommen ist.
Ganz, ganz lässig. Und in der Spielecke haben wir High Fleet und Life is Strange True Colors. Und je nachdem, wie schnell, habe ich noch zwei Bonus-Spiele. Also, komm, wechseln wir doch in die News und schauen mal, was die CES so gebraucht hat. Also, sie ist ja jetzt noch, wo wir einen Podcast aufnehmen. Aber ich glaube, die grossen Sachen sind durch und ja, eben, wir haben jetzt einfach mal so ein Kraut und Rüebli zusammengesammelt, was wirklich von What the Fuck News da grosse, aber vielleicht dann doch ein bisschen trockene, ja, je nachdem. Mich hat jetzt auch nicht umgehauen, aber es hat doch noch einiges. Also, komm, wir fangen mal an mit AMD und Nvidia. Ich habe das sogar zusammengepackt. Und weil die haben einfach beide, also vor allem AMD, muss ich schon noch sagen, den finde ich noch der könnte einfach nur geil werden, ihr neuer Chip, der Zen 4, also ihr Prozessor.
Ryzen 7000. Die skippen ja da auch wieder. Sie haben eigentlich jetzt 5000 und jetzt 6000, skippen sie einfach.
Ja. Und sie lassen dann gerade den Nanometer-Schritt aus. Jetzt ist es noch 7 Nanometer. 7, der Pöbel. Neu machen es 5. Und ja, halt alles nice. DDR5, PCI 5.0, finde ich auch Straub. Gibt es auch schon. Neue Sockel. Aber Geilste, finde ich, oder das Sträubste, hast du den Chip angeschaut?
Ja.
Da war ein Kühlkörper drauf, das ist schon noch...
Also Kühlkörper, einfach dort, wo du nachher... also einfach
die Platte... Wärmeleitpaste drauf schmierst.
Genau.
Weil jetzt sind es einfach immer so... Jetzt sind es einfach so, sehen aus wie so gefräste Blöcke. Und der hat jetzt wirklich so... Ja, sieht aus wie ein Kühlkörper mit so Aussparungen und so. Das ist einfach wirklich mal ein neues Design. Ob es dann auch wirklich besser die Wärme wegleitet, das zeigt sich dann noch. Aber der soll einfach dann wirklich noch recht Leistung bringen. Aber ja, wir sehen es, ob es dann die Krone wieder holen von Intel. Ich glaube, aktuell ist sie wieder bei Intel.
Ja, tatsächlich hat Intel dort wieder erwartet, mega draufgelegt mit ihren Chips. Da müssen wir dann nachher wahrscheinlich dann mit dem Kevin, wenn er irgendwelche Benchmarks hat. Der soll, Ende dieses Jahr, Ende 2022.
Aber so weit weg, das habe ich gar nicht gesehen.
Doch. Sie haben eigentlich irgendwie schon für dieses Jahr irgendwie nochmal einen Schritt angekündigt und hatten den aber einfach ausgelassen, wo quasi die Pseudo 6000er Serie hätte sollen sein. Oder beziehungsweise sie bringen die aber dann noch so eine Iteration 10.3 Plus. Ich komme auch nicht ganz richtig drauf. Wer kommt dann bei den Chips noch drauf?
Kein Mensch.
Will dann einfach, wenn es Benchmarks sind, ob man geil gamen kann.
Genau, apropos Gamen, das habe ich mir auch noch rausgeschrieben, weil ich das noch spannend gefunden habe. Und zwar das Supersampling, das jetzt alle auf das, oder Upscaling beziehungsweise, jetzt kommt das von allen Seiten und das ist ja schon noch geil. Eben, wir haben ja immer das DLSS von Nvidia, finde ich mir ja so geil, wo du ja eigentlich mit so künstlicher Intelligenz eigentlich Games, die Auflösung, mit einer niedrigeren Auflösung rechnest du dir eine höhere an und du im besten Fall siehst gar nichts davon und hast einfach viel mehr Leistung.
Oh, das sieht sogar besser aus und du hast mehr Leistung teilweise.
Hure geil.
Ja. Das ist, ich meine, das ist Zukunft so, oder? Du kannst mit künstlicher Intelligenz eigentlich, du musst das Zeug gar nicht mehr so hoch rausrendern. Das heisst, du bekommst eine bessere Framerate und die KI rechnet sich den Rest dazu, was weniger Power braucht. Und darum, das ist tatsächlich das DLSS. Hat es ja bei Death Stranding, ist das ein mega krasser Effekt gewesen. Dort habe ich das erste Mal so richtig gesehen. Es gibt sonst gar nicht so viele Games, wo DLSS wirklich so wirklich krass unterstützen. Oder was mir aufgefallen ist?
Ja, also Control war ganz krass gewesen.
Ah, dort hat es auch gehabt.
Ja, also jetzt gibt es es regelmäßig. Der Effekt ist einfach nicht immer gleich gross.
Genau.
Aber eben, also AMD hat eben jetzt, die haben ja eine eigene, die heisst FSR.
Ja.
Und die gibt es schon, die muss aber wirklich manuell implementiert werden. Und jetzt sind es aber neu RSR, also Radeon Super Resolution. Und dort ist eben das Geile, dass es über Treiber läuft und sie müssen es eigentlich gar nicht implementieren. Das heisst, es unterstützt dann eigentlich jedes Game, du musst halt eine AMD-Karte haben. Der Effekt ist ein bisschen geringer, aber das ist schon sehr geil. Und eben, Intel hat offenbar auch so eins, XESS. Und das kommt jetzt gerade für Death Stranding Director's Cut. Und Unreal Engine hat ja auch eine.
Und Nvidia hat im Fall auch so eins, was Treiber basiert ist, was so offenbar schon draußen ist. Habe ich auch nicht gewusst, aber das heisst Nvidia Image Scaling.
Ah,
die haben auch so eins, wo du kannst eigentlich ein Oldschool-Game spielen und es tut dir eigentlich egal, was es anzeigt, dass du es irgendwie anrechnen whatever. Das ist ja dann die Idee dahinter, oder?
Ja.
Das ist
jedenfalls auch so ein CES, ist das, haben viele das vorgestellt und das ist schon noch geil. Übrigens, jetzt, wo wir es gerade von der Unreal Engine haben, hast du das Ding Matrix-Demo gespielt?
Nein, ich habe es nicht gespielt. Nein. Als ich es gesehen habe, ich dachte, kann man es abladen? Nein, kann man nicht. Und ADHS wieder mal klassisch vergessen.
Aber jetzt, du könntest es noch. Also, es ist im Jahr immer noch verfügbar.
Ist es aber nur auf der PS5 oder auch auf
und der Xbox Series, beiden im Jahr. Und das ist wirklich so ein Demo, wo du einfach in so einer Matrix-Welt kannst ein bisschen. Es hat so kurze Action-Passagen und einfach das Krasse ist schon wirklich noch, wie es aussieht. Es sieht echt aus wie im Film. Du siehst bei den Gesichtern schon immer noch ein bisschen Uncanny Valley, aber es ist schon noch beeindruckend.
Ja.
Und apropos Leistung, Nvidia hat ja noch zwei Karten vorgestellt, was es wieder nicht zur Verfügung gibt. Wird geben 3090 Ti, nochmal 11% schneller als 3090.
Der Phil hat das Portemonnaie schon draussen. Take my money.
Kannst du gerade den dritten Säulenbeitrag dort dran geben?
Ja, kannst du gerade deine Pensionskassen auflösen für den Scheiß, oder?
Krass, ey. Irgendwie gleich viel RAM und so, aber einfach eben ein bisschen mehr dem Teraflaps.
Ja, 11%.
3050er auch noch. Aber,
ja, 3050. Ich meine, das Ding ist, ja, das verstehe ich nicht. Das Video hat jetzt die ganze Zeit irgendwelche neue Karten angekündigt oder alte nochmal wieder gebracht, einfach weil sie es nicht können liefern. Und sie machen es logischerweise weiter, weil sie müssen ja irgendwie den Aktionären irgendetwas können bieten. Aber eigentlich uns als Gamer bieten es nicht, weil verfügbar sind sie nicht und wenn, dann zu einem exorbitanten Preis. Ja, wir haben schon viel darüber geredet, aber eben, sie müssen es machen, oder? Es nimmt mich dann Wunder, ob im Sommer dann wirklich dann nachher irgendwie eine 40er-Serie müsste dann irgendwann machen, oder?
Ja, also.
Ich glaube, wahrscheinlich diesen Sommer, oder? Es müsste...
Also genau, Gerüchte gibt es schon, ja, für die neue Serie, oder? Das ist wahr.
Also es ist wirklich, ja. Naja, natürlich haben sie das auch noch mal schnell vorgestellt, aber es ist auch noch so ein bisschen beiläufiger.
Ja, gut. Was haben sie denn noch vorgestellt? Intel hat... das ist ja noch interessant gefunden. Ihre 12. Generation Chip für Mobile, also für Laptop und so.
Ja.
Und dort klotzen sie wieder recht mit den Versprechen. Und soll ja schneller sein als der Apple M1 Max. Und natürlich ihre eigenen Benchmarks und so. Ich habe Kevin auch noch kurz konsultiert. Er hat gesagt, es ist natürlich immer schwierig zu vergleichen. Die sind ja alle bei diesen Benchmarks völlig intransparent. Und,
ja.
Aber,
das sind schöne PowerPoint-Grafiken, die es machen. Aber offenbar hat er doch etwas drauf. Aber natürlich braucht er so massiv viel mehr Power.
Dass bis, 115 Watt, genau. Und ich glaube, der M1 Max ist bei 85 oder so.
Ja, also das ist der, wenn du den Performance-Mode im SBB-Zug, dann ist im Baden ist nachher der Akku drunter, wenn du von Zürich auf Baden fährst. Also das sind 15 Minuten, für die, die es nicht wissen.
Aber ja, wäre jedenfalls, ja, also sie behauptet dort zumindest, dass der ordentlich Leistung hat. Drum, ja, mal, aber ich bin einfach gespannt, wenn ich mir nicht, ob es das, weil die sind so weit weg mit ihrem M1, also die haben ja so einen Leistungsvorsprung. Ja. Mir würde noch wundern, ob sie das einholen können oder eben, ob es dann einfach nur am Netz irgendwie funktioniert.
Ja, eben, dann ist der ganze Witz eigentlich durch. Ich meine, das Krasse ist bei Apple, dass sie im Moment eigentlich ihre krassesten Prozessoren sind im Moment in Laptops drin, oder? Der iMac ist, dort gibt es noch keinen, wo der M1 hat. Oder? Stimmt das? Erzähl jetzt wieder einen Scheiß. Achtung!
Das MacBook Pro hat den auch schon.
Nein, aber es gibt ja das MacBook Pro und das MacBook, aber ein iMac gibt es noch nicht mit dem. Ah, mal, es gibt den dünnen, den kleinen, genau, den gibt es, ja, genau. Aber die krassen
Geräte, die
hat es eben noch nicht.
Die Kübel.
Der Cheese Grater hat es noch nicht und der grosse iMac hat den auch noch nicht, oder so. Ja. Es gibt nur den kleinen iMac, hat den. Und sie haben, und das ist aber im Moment die, also ich glaube, der krasseste von diesen M1 kommt an den Cheese Grater, also an den Mac Pro, kommt der an mit der Leistung, oder? Das ist ein dreijähriges Gerät, wo aber top Power ist für Profis und der kommt mit einem Mobile Chip, kommen die an. Das ist völlig absurd. So.
Ja. Ja, das stimmt, das ist wirklich strub.
Und Apple hat aber gesagt, sie werden, also damit sie das nicht schnell mit Apple hijacken, aber sie werden bis irgendwie, sie haben ja 2 Jahre ihre ganze Produktpalette mit dem M1 quasi ausgerüstet, haben das müsste plus minus im Sommer so weit sein, wenn man von der Ankündigung her geht. Und das heisst, ja, sie werden dort, ja, Intel ist natürlich einfach dort einfach massiv hinten drin. Ist aber auch, kann man auch gar nicht mehr vergleichen irgendwie. Seit es einfach 2 komplett andere Architekturen sind. So.
Ja, voll.
Ja. Dann.
Ja, genau, was haben wir als nächstes? Ja, Sony. PlayStation VR 2, also die ist ja auch schon bekannt gewesen eigentlich. Mhm. Dort haben sie jetzt einfach sozusagen offiziell mit dem Namen, eben, sie heisst PSVR 2, ich meine, man hat sie vorher schon so genannt. Und das, ja, weil wie auch sonst. Und das ist einfach ihre PlayStation VR-Brille für PlayStation 5. Also was ich da eigentlich interessant fand, weil so das Eye-Tracking, ich bin gar nicht sicher, ob man das schon gewusst hat, ist aber schon noch geil. Also die Brille merkt, wo du hinschaust und dann kann man natürlich das so machen, dass einfach der Sichtbereich scharf dargestellt wird und den Rest machst du mit weniger Auflösung und dann kannst du natürlich Ressourcen sparen. 4K, HDR-Display, OLED, 120 Hz, all das Schöne. Das Spezielle finde ich noch, es vibriert.
Ja, sie haben
haptisches das Feedback. Ey, da bin ich schon noch gespannt. Ey.
Das also. Ist, sie haben ja schon bei ihren Controller, die sie mal vorgestellt haben, das haptische Feedback eigentlich quasi bestätigt. Und jetzt wird dann die Brille irgendwelches haptisches Feedback geben. Aber schlussendlich, du hast ja gesagt, du hast ja beim PlayStation-Controller jetzt das Feedback gar nicht mehr so verreckt gefunden, wie du es am Anfang gefunden hast. Ich bin am Anfang auch
überdreht,
wo ich das... Oder?
Ja, aber am Kopf...
Ja!
Also ich finde das... Ich weiß auch nicht.
Ja, was stell dir vor, nach einem fetten Ausgang bis um 6 Uhr morgen, nächsten Tag, ziehst du die Brille nach, hast du noch mehr Grindweh. Dreifach Grindweh. Ja, einer ist vom VR, einer ist vom Alk und einer ist vom Rumble am Grind. Ja, ja. Nein, ich weiß. Also, weißt du, so wie sie sind, wahrscheinlich ist es nicht im ersten Moment schon geil und dann... Das Problem ist halt immer das gleiche wie VR, gell? Das ist so ein Klotz, den du am Grind hast, wo nie richtig bequem ist, so, bis man dort eine Lösung findet. Ist es, glaub, also, weißt, du wirst ja nie irgendwie 6 Stunden durchspielen mit der VR-Brille. Oder?
Nein, eben. Also,
ja, das ist halt
ich auch nicht.
Ja, genau.
Ja. Dann das andere, was wir noch haben, ich habe es einfach noch reingenommen, weil ja, also, es hat einfach Potenzial, aber da Google will versucht das Gleiche, wie Apple jetzt schon länger hat und dass du die halt, dass sich so wie ein gesamtes Ökosystem anfühlt, weil halt all die Geräte miteinander harmonisieren und da haben sie irgendwie 13 neue Features und so vorgestellt, wo dann eben zum Beispiel das Fast Pairing, wo dann halt auch deine Kopfhörer kannst an verschiedenen Geräten so fließend brauchen, wo es dann selber merkt, wo es hast und so. Eben, dass du mit deiner Uhr das Zeug entsperren kannst. Habe ich jetzt recht komisch gefunden, wie sie das... Klar, du kannst auch das Chromebook entsperren, interessiert es in der Schweiz vielleicht weniger.
Ja.
Aber,
Chromebooks haben sie auch noch vorgestellt. Das ist mir
ja, natürlich.
So, ja.
Gar nicht gewusst, dass du ein Smartphone kannst entsperren, wo ja eh schon möglich ist mit Smart Lock und so. Aber, ja. Und das andere, das Nachrichten synken, dort bin ich aber auch nicht ganz gestiegen. Weißt, welche Nachrichten.
Ja.
Aber ja, jedenfalls sind auch verschiedene Hersteller an Bord und eben, es soll halt einfach darauf abzielen, dass dann ja, das Zeug mit Windows und auch mit Android und Chromebooks und so, dass das alles kannst miteinander brauchen und das halt alles schön synchronisiert soll sein. Du, mal schauen.
Mich ja, hat es einfach überrascht, dass das Zeug noch nicht so ist. Ich meine, das ist das Einzige, also das ist das Krasse, den AirPods und so, du ziehst die raus und die sind einfach perfekt integriert. Die kannst du aber auch überhaupt nicht mit Android brauchen. Also kannst du schon, aber du hast ja einfach dann keine Features drauf und so. Und dass man da erst jetzt, das ist irgendwie Jahre später, oder? Das ist die ersten AirPods, sind vor irgendwie 4 Jahren oder so 5 Jahren rausgekommen. Dass Google erst jetzt überhaupt das erst ankündigt, dass sie da an einer Lösung sind, finde ich so ein bisschen, ja, hey, come on, ich denke, hey, die haben das schon längst im Griff. Aber gut,
ja. Sie haben ja keine, ja, aber ich meine, es liegt halt schon dran, sonst Windows ist ja nicht ihre Plattform, oder?
Nein, aber ich meine jetzt gerade Pairing Android und so True Wireless Geschichten und so, dass das, dass das ein bisschen besser funktioniert und nicht jeder noch irgendwie sein eigenes Ding hat und dann muss eine App abladen und so, dass da irgendwie einen gewissen Standard gibt, wo man einfach gewisse so Schnittstellen hat und so, das nicht, das ist schon...
Haltet sich halt niemand dran, oder?
Ja, aber ja. Irgendwie musst du halt einfach so Glück... Ja, gut, ja, vielleicht. Ich meine, mittlerweile kann man schon, checkt es schon, wenn du irgendwie probierst, etwas zu pairen, checkt es schon nicht. Es ist nicht so, wie wenn du Bluetooth-Box irgendwie noch musst suchen mit irgendeiner Adresse in einem Dropdown, sondern es heisst schon, willst du die Kopfhörer pairen und so. Aber nachher ist das Erlebnis immer noch gleich beschissen wie immer. Das ist halt bei AirPods schon geil. Darum sind die halt einfach auch so gut. Darum ist das Mac-Ökosystem auch so gut. Weil es ist easy as fuck, so, oder? Ja. Aber das ist schon gut, finde ich easy, mal schauen, ob es funktioniert.
Und dann haben wir noch zum Abschluss ein bisschen so What the fuck News.
Ich habe zwei habe ich rausgesucht. Also ganz kurz.
Erzähl du mal von denen.
Ja, ich kann. Du kommst nachher kommt der Auto viel. Nein, es gibt eine Glühbirne, ganz absurd. Sie heisst Zengel Smart Health Monitor. Ist eine Glühbirne. Die kannst du dir ins Nachttischlämpchen reinschrauben und dann überwacht sie deinen Herzschlag und deine Körpertemperatur und monitort so deinen Schlaf. Und sie haben das grosses Feature, haben gesagt, wenn du das sonst noch im Haus verbaut hast, dann kannst du auch dich durch das ganze Haus durchtracken. Finde ich so, hey, wirklich. Echt, das finde ich jetzt wirklich geil. Das finde ich jetzt ein Feature, das man braucht. Ich will auf keinen Fall eine Glühbirne in meinem Nachttischli, wo mein Schlaf monitort. Im Fall echt nicht. Und das andere, wo innen so auch so, hey, ja, geile Idee, aber ich komme nicht ganz draus, was soll funktionieren, ist Samsung, wo die Fernbedienung, die hat gar keinen einzigen Akku drin, sondern die bezieht den Strom primär über Solar, aber auch über Wi-Fi. Und das geht irgendwie, dass im 2,4 GHz Signal wird irgendwie dann transformiert irgendwie dann nach einer und tut das in einem Kondensator speichern und dann nachher kannst du mit dieser Fernbedienung deinen Fernseher bedienen. Ist nicht etwas, wo, wo die Welt darauf gewartet hat, weil tatsächlich ja Fernbedienungen auch irgendwie einen Atomkrieg würden überleben, rein von der Batterie her. Also die wechselst du irgendwie ein, zwei Mal. Aber trotzdem finde ich es noch, habe ich es noch eine spannende Technologie gefunden, dass die damit irgendeinem Wi-Fi-Signal Strom generiert.
Ja, das ist schon abgefahren. Ja, und das andere ist einfach, dass jetzt Sony auch Autos baut. Also sie haben jetzt einfach so ein... Wir haben noch diskutiert, ist das Konzept, ist ein Konzeptauto oder ein... was ist das andere, der andere Ausdruck? Ja, egal, weil es schreiben alle ein bisschen von etwas anderem, oder?
Vision oder was?
Ja, irgendwie so. Sie haben es jedenfalls vorgestellt und es ist dort. Und ich habe mir das noch interessant gefunden, dass jetzt die das wirklich auch versuchen und sie gründen zu dem ja auch eine Tochterfirma, wo dann die soll auch schauen, ob sie es zur Marktreife bringen können, weil sie bauen es schon in erster Linie also aus Forschungszweck, oder weil sie das Zeug brauchen können. Aber man überlegt schon, ob man auch ein Auto macht. Und natürlich ein Elektroauto, ein Elektro-SUV. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Und,
ja. Weird, aber ja, ganz eine eigenartige Ankündigung. Aber gut, ja, Sony ist noch immer für eine Überraschung gut gewesen. Ja, ich meine, gerade weil es genug Autohersteller in Japan gibt.
Ja. Ich nicht. Aber ich meine, das andere genauso. Das habe ich einfach witzig gefunden. Und das ist ja auch wirklich, es wird ja nur gemacht, weil es ein Gag ist.
Ja.
BMW hat ein Auto vorgestellt, das die Farbe kann verändern kann. So dumm.
Aber ist es,
wirklich, es geht wirklich. Also, ich meine, man hat in den Videos gesehen, die haben so eine E-Ink-Schicht drauf. Die sind irgendwie so gross, so dünn wie ein Haar. Nur schwarz und weiß momentan. Und das ist eben scheinbar, sind so negativ geladene weiße Pigmente und positiv geladene schwarze. Und dann so ein elektrisches Feld sorgt dafür, dass es wechselt. Und ihr seht schon abgefahren aus.
Meine grosse Frage ist, kann man dann mit einem genug starken Magnet Penis auf Motorhaube zeichnen?
Ich habe gerade gedacht, ob man einfach kann Muster auswählen kann. Aber das stimmt, das müsste ja... Ja. Wenn es elektrisch ist, irgendwie müsste es das schon gehen.
Ja, es ist ja wirklich wie ein E-Reader. Also du kannst entweder ein weißes oder ein schwarzes Auto haben. Da kommt mir gerade ein Song in den Sinn. Oh fuck, dort geht's darum, dass einer mit dem weißen Benz in den Club kommt und mit dem schwarzen wegfährt, wo er so ein bisschen, weißt, representing Rap und so, ich habe zwei krasse Kerne und so. Jetzt muss er nur noch einen haben. vielleicht finde ich den Song noch. Finde ich nicht mehr. Das ist jetzt gleich. Okay. Aber auf jeden Fall, ja, auch das eine gute Nachricht von der CES. Ich glaube, es gibt auch sonst noch ein paar Bizarro-Nachrichten, aber weil halt nicht so viele Journeys dort sind im Moment, ist leider, sonst ist eben CES tatsächlich, habe ich gesagt, so gewesen, da hat es noch viel mehr bizarre News gegeben. Ja. So. Aber ich glaube, im Moment ist es so ein
bisschen... Ja, die intelligenten Kühlschränke sind sicher auch wieder dort, aber die sind immer dort.
Ja, die
wohnen dort. Ja. Die lassen es gerade stehen.
Die bleiben da.
Mit dem Messer drin.
Ja, was natürlich auch ist, der Roboter-Delivery und ich kann das habe ich auch gesehen. Und irgendwie 100'000 neue Roboter-Staubsauger, die immer noch gleich dumm sind wie die alten, aber noch neue Sensoren drauf haben.
Und, irgendein Laptop von Asus war, wo ich ein 8-Zoll vertikales Display hatte. Also,
Ding habe ich auch noch gesehen. Samsung macht einen Fernseher, ich glaube, es ist Samsung, bin nicht ganz sicher. Aber es gibt einen Fernseher, den du jetzt auch für die TikTok-Generation kannst, an einem Scharnier vertikal
Shit schauen.
Und ich meine, dann sind wir da sind wir den Full Circle gekommen, wirklich. Am Anfang hast du doch immer den Leuten gesagt, hey, filmet quer. Oder? Die Hochvideos habe ich gehasst. Jetzt ist TikTok, aber filmet quer, Mann. Und jetzt macht man Fernseher, die hoch sind. Hey, fuck off. Fuck
das erste right Kino, off. Der erste Kinosaal hochformat.
Hey,
Er ist mega lang. Einfach.
Sorry, nenn mich Boomer, aber das ist wirklich so ein schmaler, langer Ding. Ja.
Das ist schon geil.
Hör auf.
Und dort laufen nur TikTok-Videos.
TikTok-Kino.
Gut, da können wir Marktlücken
entdecken. Absolut, das ist unser neues Business.
Ja. Also komm, gehen wir etwas mit mehr Niveau. Von dem gehe ich jetzt einfach aus. Drive My Car, erzähl mal. Ja, ist ein Big Screen Segment.
Apropos Kino, ich bin im Kino gesehen.
Arzi-Farzi-Film
gesehen. Absolut Arzi-Farzi. Ja. Nein, es ist ein wunderbarer Film. Also ja, natürlich ist es ein Arthouse-Kino. Drive My Car ist eine Murakami-Verfilmung von einem japanischen Regisseur, den ich natürlich bereits den Namen vergessen habe, nicht aufgeschrieben habe. Aber ist ein wunderbarer Film, muss ich sagen. Es ist so ein Film, wo ich am Schluss nicht richtig gewusst habe, was will man jetzt darüber reden, aber man hat so das Bedürfnis, darüber zu reden, aber es gibt auch gar nicht darüber zu reden. So. Das ist doch komisch. Es geht um einen Theaterregisseur, der seine Frau verliert an einem Hirnschlag, und die beiden haben auch ihre Tochter verloren, also recht tragisch. Das wird einem im Prolog erzählt, so. Der Titel kommt nach 40 Minuten fängt, also da weißt du schon, you're in for a treat, wenn nach 40 Minuten erst der Titel kommt über die Leinwand. Und genau, der Theaterregisseur ist dann zwei Jahre später, geht er an ein Theaterfestival und inszeniert dort, das ist wirklich sehr kulturell, gell? Tschechows Onkel Vanya in diversen Sprachen. Und das Lustige ist, und ich habe meinen Ohren fast nicht getraut, tatsächlich gibt es dann so Beispiele, du siehst dann halt die Theateraufführungen in den verschiedenen Sprachen, und der eine redet einfach Schweizerdeutsch auf der Bühne. Völlig absurd. In einem ansonsten japanischen Film, und die reden halt dann Taiwanesisch, also Chinesisch oder irgendwie, was weiß ich, x Sprachen, und der eine ist einfach Schweizerdeutsch. Das war ein kleiner Easter Egg, der mich sehr erfreut hat. Aber dann geht noch das Theaterfestival, wo ich den Onkel Vanya inszeniert, und dort bekommt er er und sein roten Saab, weil er ist immer mit dem roten alten Saab unterwegs und er pflegt und eckt und pflegt wie seine Augäpfel. Dann kommen dort eine Fahrerin, eine Junge, die Misaki, und das ist die ist recht so eine abgelöschte, und weil er will natürlich ihr das Auto nicht geben, und sie findet, nein, ich ich kann das schon. Und dann stellt sich heraus, dass sie mega gut fahren kann und so. Und dann entwickelt sich dort so ein Road-Movie. Und die beiden haben mehr Ähnlichkeiten, als man eigentlich denkt, oder? Sie ist irgendwie 23, seine Tochter wäre auch 23 in diesem Jahr und so. Und die fahren dann einerseits in dem Hiroshima rum, wo es spielt, und andererseits fahren sie dann auch sonst noch in Japan rum und so. Und das ist wirklich ein mega, es ist ein recht eindrücklicher, hure schöner, ruhiger Road-Movie, wo so die 3 Stunden, sind wir gar nicht so wie 3 Stunden vorkommen. Es ist wirklich, es passiert eigentlich nicht so viel, aber die Story wird immer schön vorantrieben. Es hat mega schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Auch mal krass, also die Kamera ist immer recht ruhig so, aber in spannenden Perspektiven teilweise. Und sehr witzige Charaktere teilweise, auch sehr tragische Geschichten und so. Es passiert sehr viel und es erzählt auch sehr viel. Und allein die Theaterprobe, wo sie den Text so minutiös durchgehen, in allen verschiedenen Sprachen, unter anderem auch noch in koreanischer Gebärdensprache und so. Das ist wirklich, ja. Es ist wirklich recht abgefahren. Ich habe einen mega eindrücklichen Film gefunden. Ich bin so am 2. Januar, am Sonntagabend, so ein bisschen, ach, oh, fuck, ich jetzt noch 3 Stunden einen Film schauen und so. Und ich dachte, kommt das echt gut? Aber es ist sehr, sehr empfehlenswert für Leute, die gerne so ein bisschen die ruhigere Seite haben und auch mal gerne ein Drama gehen schauen. Und für Leute, die vor allem Saab gerne haben, das ist wirklich ein geiler Karre. Und Japan gerne haben und so. Das ist tatsächlich Drive My Car, eine absolute Empfehlung von mir, etwas vom Besseren, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe, wobei ich eben nicht so viel gesehen.
Im Kino hast du
gehört? Ja, beim Kino schauen, ist diese Woche an, also ja, läuft glaube ich heute an, es war so eine Vorpremiere gewesen. Wir haben auch ein Poster und ein Güppli dazu bekommen. Und es ist ja mega gehypt worden, so in diesen Jahresendlisten. Und ich finde wirklich, der Hype ist real. Also ich finde den Film wirklich mega cool. Und ist ja übrigens, ja, habe ich schon gesagt, der Oscar-Beitrag für fremdsprachige Filme von Japan. Ja. Das Jahr könnte man also vielleicht noch mal hören. Also ich bin mir sicher, dass der auf die Shortlist kommt. Alles andere wäre komisch. Also. Könnte sogar vielleicht noch für andere Oscars nominiert sein. Weiß ich nicht. Ja, das weiß man ja nicht. Weiß man nie. Aber sehr, sehr cool. Drive My Car. Kann man schauen. Cool. Gut gespielt, gut inszeniert, sehr ruhig und cool. Voll.
Da kommt man doch zu sehen. Ich hab The Witcher noch fertig geschaut.
Ah.
Die 2. Season. Und
weniger ruhig.
Ja, gar nicht. Ja. Nein, aber ich muss mal sagen, ich finde es so. Es ist easy. Ich finde, wenn du kein Witcher-Fan bist, dann könnte ich das nicht empfehlen.
Aber du hast Bücher ja gelesen und so, gell?
Ich habe sie gelesen, ich habe Games und so geil gefunden. Darum für mich ist das natürlich noch gut. Aber ich habe... Es erzählt die Geschichte weiter und so. Und jetzt der Witcher ist, der Geralt ist da mit der Ciri unterwegs und da geht dann auch nach Kaer Morhen, dort, wo die Witchers wohnen, in dieser Festung. Und immer wenn es um The Witcher und Ciri geht, dann ist es spannend. Dann ist es dann, die haben eine gute Chemie miteinander und so. Es ist einfach auch interessant, was die machen. Und dann wechselt es zu irgend so den Nilfgaard, das sind ja die Bösen, mit den Elfen. Und das habe ich so stinklangweilig gefunden meistens. Auch weil die Figuren dort irgendwie mich nicht interessiert. Und das ist einfach so ein Nebenschauplatz. Und wirklich finde so, und wirklich so Folge 2 und 3 habe ich einfach sehr dürftig gefunden. Nachher jetzt mit ein bisschen Tempo angenommen. Sie nehmen sich schon relativ viele Freiheiten von den Büchern, was ich jetzt aber nicht unbedingt schlimm finde. Aber ich habe es wirklich ich nur easy gefunden. Also eben, wenn man Fan ist, ist es gut. Aber wirklich sonst. Gut, wer die erste Staffel geschaut hat, der schaut vermutlich weiter.
Oder? Ja, nein,
ich kann es auch niemandem empfehlen, der nicht irgendwie ein Fan ist.
Es gibt im Fall schon, also mein Bruder hat es angefangen zu schauen, meine Schwester auch und so, die haben nichts mit The Witcher am Hut sonst, aber die haben beide haben's geschaut. Also die erste Staffel
zumindest. Und es ist immer noch ein bisschen kompliziert, dass du einfach nicht recht checkst, was jetzt genau passiert. Dann haben sie das Ende, dann haben sie wirklich so in einem Wort irgendetwas gesagt und du hast vielleicht jetzt gerade nicht ganz genau zugelassen und dann findest du gerade so, was machen die da? Wieso gehen die hier? Wer ist das? Und
es
hat mega oft...
Springt es so in der Zeit umeinander, oder wie?
Nein, das nicht mehr so. Also diesmal ist es dann auch offensichtlich, wenn es eine Rückblende ist. Okay. Aber es hat einfach eben die verschiedenen Schauplätze und einfach irgendwie, dann plötzlich kommt irgendeine Figur und du findest so, was, warum sind ihr jetzt alle bei der? Sorry, jetzt habe ich gerade kurz nicht aufgepasst. Was ist jetzt genau passiert? Und du hast das Gefühl, es sind schon irgendwie 3 Szenen weiter. Also, ich weiß es auch nicht. Gut, aber es war easy gewesen. Wir hätten ja noch 2 andere Sachen, aber haben wir gefunden, das können wir nächste Woche besprechen. Don't Look Up.
Ja.
Das ist auch so die, ein gehypter Film mit Star-Aufgebot, DiCaprio und
Jennifer Lawrence und Cate Blanchett, Meryl Streep und so, aber ich habe ihn gesehen, du hast ihn noch nicht gesehen und der Luca, den ich wird ihn wahrscheinlich bis nächste Woche gesehen, ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Und The Book of Boba Fett, dort habe ich einfach die erste Folge geschaut und dort ist
Kommen die auch so einzeln nacheinander?
He? Wöchentlich, immer am Mittwoch,
glaube ich. Ah ja, also gut. Ja.
Können wir sonst auch nächste Woche mit dem Luca mal ein bisschen drin. Aber es ist schon cool gefunden, hat mich noch nicht weggehauen. Also komm, wechseln wir doch noch in unsere Spielecke. Das ist da.
Ja.
Erzähl doch du mal kurz von Highflight.
Ja, ich habe gespielt. Highflight ist im Sommer rausgekommen, ein Indie-Game von, glaube ich, nicht weniger als irgendwie maximal 2 Leute, so Russen programmiert. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es ist so. Das ist so verrückt. Nein, prinzipiell ist es so ein Dieselpunk, sagt man so ein bisschen, ja. So eine alternative Realität, wo es so Raumschiff gibt, wo aber mehr so ein bisschen, ja, nicht jetzt gerade mit Dampf betrieben, aber so, ja, es braucht halt alles mega viel Ressourcen und so. Und dort hast du, geht es um nichts weniger als so ein bisschen die Rettung vom Planet vor einer Rebellenschaft. Du bist eigentlich quasi das Imperium und musst. Die Rebellen sind recht krass, haben die Sachen können einnehmen und so. Und du musst jetzt gegen die ankämpfen mit so einem riesen Schlachtschiff, wo du eigentlich dort von Punkt zu Punkt führst. Das ist so ein bisschen, musst du dir vorstellen, es ist alles so ein bisschen in der Wüste, so ein bisschen Dune meets Afghanistan in real life. So, weißt? So ein bisschen, als wärst du irgendwie die Russen und müsstest von den afghanischen Rebellen irgendwie so in den 70er-Jahren das zurückerobern. Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Prinzip steuerst du eigentlich das Riesenschiff und musst dann immer so andere kleine Schiffe aussenden, um nachher Schlachten zu führen. Du gehst dann so von Ort zu Ort, weil dein Ziel ist eine Stadt schlussendlich, wo sie so einen Reaktor bauen. Wenn du den Reaktor wenn du kannst verhindern, dann gibt es keinen Atomkrieg. So. Beziehungsweise du kannst im Laufe des Spiels schon einen Atomkrieg auslösen, aber es ist nicht empfehlenswert. Und du das Riesenschiff steuerst du und dann kannst du einfach wie so sagen, dort hin will ich und dann musst du starten und dann geht es los. Dann nachher, hast du so eine Oberfläche, wie so in diesen alten Games, weißt du, wo so alles, es ist nicht so, es ist alles mega so echt nachgezeichnet. Also, wenn du Kommunikation abfängst, musst du auf den Telefonhörer klicken.
Ja, das Interface ist wie so ein altes Zweites Weltkrieg, genau. Funkgerät oder irgendwie.
Genau, so. Es sieht aus wie so ein Zweites Weltkrieg, Bedienung von einem U-Boot oder so einem Riesenbomber oder so. Dann nachher hast du einen Schubregler, mit dem setzt du die Schiffe in Bewegung, dann nachher kannst du irgendwie. Es sieht unglaublich gut aus, darum bist du auch so voll drin. Weil du, wenn du dann das dort musst abfangen, dann musst du in so einem Frequenzband, so ein Rad drüllen und dann hören, wo das ist. Es ist richtig geil, so, das Zeug ist richtig geil gemacht. Und weil du halt, weil die Rebellion dir auf der Fersen ist und die alles kontrolliert, musst du wie so ein bisschen unter ihrem Radar durch, weil sobald die dich findet, dann verreckt es, oder? Und dann bist du quasi am Arsch, weil dann kommen sie mit viel zu vielen Schiffen und dann hast du keine Chance. Und so. Das heisst, du fliegst von Ort zu Ort, holst dort, holst mal Treibstoff, den kannst du besser reparieren und so. Und weil die Zeitkomponente mega wichtig ist, du darfst nie nicht länger als ein paar Stunden bleiben. Dann musst du so ein bisschen abwägen, ja fuck, jetzt habe ich zwar 2 Schiffe, die kaputt sind, aber die kann ich niemals da fertig reparieren und so, weil die anderen, ich habe Funkspruch abgelassen und weiss, in 5 Stunden kommen sie von dieser Stadt südöstlich ab und so, dann musst du das von Hand mit einem Lineal quasi, wo du auch rausnimmst aus deinem kleinen Schatulli, ein Lineal nehmen, einzeichnen und so einen Radius rundherum, dann tippst du dir ein, wie viel Nautical Miles, die unterwegs sind und so, und siehst, oh shit, jetzt sind sie dann gerade dort und so. Also es ist alles so sehr händisch. Und das Verrückte ist, es erklärt dir natürlich nichts. Du kannst 100, musst 100 YouTube, also ohne YouTube schaffst du es eigentlich wie nicht. Du musst, oder du bleibst einfach voll drin. Das ist aber nur die eine.
Außer du hast einfach Atombomben in so einem Bunker geschaffen.
Genau, außer du hast irgendwie wirklich mal auf einem U-Boot geschafft. Und das ist immer das eine, oder? Du musst einfach von Punkt zu Punkt und schauen, dass die dich nicht abfangen. Und ja, an jedem Punkt holst du halt wieder neues Zeug, eben neue Waffen, whatever. So, neue Ausrüstung, neue Schiff, neue Verbündete. Und dann gibt es auch noch so ein Dialogsystem mit Karten und so. Das ist ein bisschen komisch. Das passt irgendwie nicht so ganz rein, aber auch das gibt es. Und dann gibt es natürlich den grossen Kampfteil. Und der ist so, kennst du das Game noch? Lunar Lander. Das kennt yeah. glaube ich alle noch, oder? Wo so, es zieht dich von oben runter und dann kannst du aber so gegen oben Schub geben und gegen links und rechts Schub geben. Und dann musst du so es hat eine Gravitation, also es ist 2D, so, siehst du mal, dann hat es eine Gravitation, die dich von oben runter zieht und dann musst du halt gegen die Gravitation mit so Schubstrahler anwirken und mit der Maus, das ist dann wie so ein Twin-Stick-Shooter, du eigentlich dann zielen und die anderen Schiffe anwählen und anzielen und die kaputt machen. Und das Verrückte ist, die Gegner haben immer bis zu 3 Schiffe, aber du hast immer nur 1, die du kannst reinschicken. Das ist im schlimmsten Fall 1-3, aber du bekommst dann immer wieder neue, die kannst reinziehen und so. Und das wirkt im ersten Moment so ein bisschen, ist ja hure billig, einfach so ein bisschen, aber es ist dann viel deeper, als du eigentlich denkst, weil die Schiffe, die kannst du sogar selber zusammenbauen. Das, so weit bin ich überhaupt noch nicht. Aber dann tun sie dir irgendwie den Tank kaputt machen. Dann musst du irgendwie mit dem B musst einen Feuerlöscher betätigen. Ist ein Strahler ist weg, dann fliegt das Schiff einfach nur noch nach links und so. Und dann musst du es evakuieren im Notfall. Und alles ist in der Grafik ist so krass gemacht. Du bist so drin, weil das tätscht. Und überall gibt es so riesige Wolken und es gibt Risse in den Scheiben. Und es stresst dich alles mega rein, weil die ganze Zeit gibt es Alarm, dass irgendwelches Torpedo zu fliegen kommt. Dann musst du wieder deine Flares loslassen. Aber wenn es funktioniert, ist es so befriedigend, wie die anderen explodieren. Das sieht alles affengeil aus. Geile Wettereffekte und so für so ein 2D-Game. Und das stresst mich mega rein. Es ist unglaublich schwierig am Anfang. Also zum Reinkommen ist es richtig hart. So. Ich bin jetzt überhaupt noch nicht weit gekommen, ganz ehrlich. Aber es macht unglaublich Spass. Was ich dann erst herausgefunden habe, das Tutorial ist mega kurz. Oder? Und die erklärt es dir eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, du musst schon das Manual durchlesen, das würde ich empfehlen. Ich so, was? Manual? Und dann, auf Steam hat es immer Manuals, oder? Also nicht immer, aber oft kannst du ja das Manual abladen. Und das Manual ist so geil gemacht. Das ist von Microprose, oder? Das sind die so früher die Zweite Weltkrieg und Formel 1-Simulatoren und so gemacht haben. Die erinnere ich mir noch, als wäre es gestern, oder? Es ist tatsächlich, das Manual sieht so aus wie damals, als ich im Shopping das Game kaufen mit meiner Mami am Mittwochnachmittag und beim Heimfahren habe ich es nicht können erwarten und habe schon die Schachteln aufgerissen und habe das Manual angeschaut und angefangen durchzulesen. So ist das Manual. Weißt du, mit so Vollgrafik hinten dran, alles hure schön gestaltet, noch so kleine Geschichten nebendran und so. Und das erklärt dann alles so ein bisschen tief. Es ist so geil. Ich drehe durch. Ich drehe durch nach dem Game irgendwie. Also, einfach so, wie es gemacht ist. Wie du dich dort rein kannst versinken und wie du bist dann wirklich der Dude, der Captain, ich weiß jetzt nicht, wie er heisst, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Du bist der Captain, der dort gegen die Rebellion ankämpft und du fragst dich dann schon, ja, eigentlich bist du immer auf der Seite der Rebellen oder so im Star Wars und so, aber du bist so der russische, so ein bisschen, ja, mit dem Cap und so, so erst Zweite Weltkrieg-mässig und so. Ja, das ist, die ganzen Mechaniken und so, weißt, die sind dann so Minigames und so, wo eigentlich in jedem Game wäre es so ein bisschen, aber irgendwie, dort ist es einfach geil. Weil du
das Interface ist halt eben, ich finde die Aufmachung und das Interface ist schon geil.
Genau, die Aufmachung ist mega geil, du kannst es auch mit so einem fix eingestellt ist noch so ein Filter, damit es ein bisschen verpixelt wirkt. So. Das hat er ausgestellt, der hat mich ein bisschen geschliffen. Aber es ist irgendwie mega, und es ist überhaupt nicht, es ist auch gar nicht irgendwie gross balanced. Also es kann wirklich sein, dass die, also es ist wirklich so roguelike, oder irgendeiner ist verreckt und dann fängst du wieder von neu an. Und so. Du musst einfach immer zu dem nicht. Eins nach dem anderen. Und es kann auch wirklich einfach, es ist teilweise sehr random und so. Und es ist gar nicht alles gut an dem. Aber du bist einfach der Sieg. Und es fühlt sich wirklich wieder so an, wie genau, wo du heimgekommen bist und nachher die 5 Disketten reingeschoben hast und zuerst mal aufgestartet hast. Es ist richtig so ein Flashback zu dieser alten Zeit. Absolut nicht für alle. Ich kann das Game wirklich nur so Leuten empfehlen, die Bock haben, sich da reinzugeben. Aber Highflight, ich fühle es verdammt. Also ich game heute Abend genau nochmal eins. Ich finde es so geil.
Ja, ist eben auch schon länger auf meiner Wishlist. Und muss man
ja, musst mal. Also eben, die Story ist im Ballerrecht noch überraschend. Also es ist noch gutes Storytelling. So. Also es ist wirklich so, je weiter das kommt, also, ja, es eröffnet sich dann schon geil. Also, es ist wirklich gut erzählt, die Story auch. So. Also nicht irgendwie. Es hat dann verschiedene Häuser und so Oberlords und so. Das ist also so ein bisschen Dune-mäßig und so. Ja. Und es gibt immer wieder Überraschungen. Also, sehr cool. Sehr cool. Highflight. Und es hat sogar einen Schwierigkeitsgrad jetzt. Am Anfang hat es keinen gehabt. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass es einen hat. Jetzt muss ich mal auf. Tatsächlich ist das ein Game, das ich jetzt einmal auf Easy abstelle.
Highflight und auf dem PC. Nicht mehr alle, geht es nicht auf die Konsole.
Nein, es ist eh nur auf dem PC. Es ist, ja, also, das ist so nice.
Ich habe noch eins. Ich erzähle jetzt nur von dem. Weil ich hätte ja noch etwa 30 Stunden in Super People. Ist noch
was? 30 Stunden?
Ja, das ist so ein neues PUBG.
Ah.
Ich finde es recht geil. Aber eigentlich, von dem muss ich jetzt nicht erzählen. Okay. Das ist. Wie ein neues PUBG. Darum, ich erzähle von Life is Strange True Colors. Und Life is Strange gibt es ja mittlerweile auch schon auf etwa 5 Games, wenn man wirklich alle zählt. Ah. Und das sind so, so Adventures Light. Also weißt du, so sehr geradlinig eigentlich. Du kannst halt solche Dialoge dann auswählen, aber wirklich zwischen 2 und 4 Antworten, also wirklich basic. Aber gleich, ich finde, sie sind sehr cool gemacht, weil sie erzählen, also zumindest das erste habe ich sehr geil gefunden. Gute Geschichte, und ist so, meistens ist es so ein Teenie Coming of Age. Demal ist es eine, die ist schon ein bisschen älter. Also älter.
Hängen die aneinander an, oder ist es irgendwie, sind es alles alleinstehende? Also du musst nicht zu einem gespielt haben mit dem anderen?
Nein. Okay. Nein. Sie, ja, was sie verbindet, ist immer das Übernatürliche, wo mich ehrlich gesagt in dem Teil ein bisschen gestört hat, weil es auch gar nicht nötig gewesen wäre. Die Story geht um Alex, sie zieht irgendwie nach Colorado, wo ihre Brüder wirklich so einem mega kitschig schönen Dörfli wohnt, weißt, so mit der schneebedeckten Wipfel und es hat ein schönes Papp und es hat einen Plattenladen, einen Blumenladen und weißt, wirklich so, auf die Dichte hätte ich es nie, auf so einem kleinen Kaffee vermutlich, aber es hat alles, was schick ist und sie organisiert natürlich so schöne Stadtfestchen mit Lichtli und Konzerten und so, aber das ist wirklich so heiss, man muss sich ein bisschen auf das einladen, dass jetzt das so ein kitschiges Drama kommt. Aber ich finde, sie haben eben die Charaktermomente wirklich noch gut. Es hat wirklich viele gute Dialoge, die auch glaubhaft sind und Figuren sind gut und zum Mitfühlen. Es ist dann so, dass sie hat dann eben halt auch wieder so eine Spezialfähigkeit. Sie hat auch wie Empathie. Sie sieht dann so die Aura der Leute und kann sie dann eben auch beeinflussen. Und das habe ich ehrlich gesagt fast das Störendste gefunden, weil sie ist dann wie so manipulativ. Sie liest dann die Gedanken und dann irgendwie so, okay, du denkst jetzt gerade an das. Und logisch ist es manchmal lustig. Weißt? Einmal muss sie so einer kleinen Festli, dann musst du dir einen raten, wie viele Jellybeans da bei dem Glas drin hat. Und du kannst einfach der anderen sozusagen diese Gedanken lesen. Aber, und das ist wirklich unnötig, oder? Es hat dann wiederum auch mal einen schönen Moment, wo es so mit dem so LARP, also so Live-Action-Role-Playing-Game mit dem einen Kind spielt. Und das ist so gut gemacht dann, oder? Dann ist wirklich, dann gehst du mit. Du bist dann der Bard und er ist irgendein so ein Ritter und dann laufst du mit ihm durch die Stadt und alle machen natürlich mit, oder? Der eine spielt alle Monster und du findest eine Schriftrolle und in der letzten Szene siehst du dann, weil er so starke Emotionen hat, siehst du es so, wie er die Welt sieht. Und dann ist es auch wirklich, der Gegner ist wirklich, dann wird es ein Fantasy-Game. Dann ist es dann nicht mehr so, da ich stich dich 2 Damage, sondern du siehst dann, er macht einen Jump mit dem Schwert und der Zauberer blitzt und so. Dann ist es noch cool gemacht, aber alles in allem, es geht halt so eine Geschichte um irgendwie so einen die Firma, die dort arbeitet, die dort die Hälfte vom Dorf, von dem kleinen Örtli vermutlich beschäftigt, so eine Mining Corporation, also so eine Bergbaufirma. Und die ist natürlich dann ein bisschen shady. Und dann versuchst du halt, irgendwann passiert etwas und du versuchst dann dem auf die Schliche zu kommen. Und das ist wirklich einfach mehr als irgendwie vier Übungen oder so, glaube ich, dann durchgespielt. Und ja, ich habe es wirklich, ich habe es immer sehr stimmig gefunden und hat mich auch gepackt. Eben. Und ja, ja, wir haben das schon ein paar Mal überlegt. Jetzt ist, da passen mir jetzt die AB-Antworten einfach irgendwie nicht so. Da ist mir jetzt gerade ein bisschen schwarz-weiß.
Ja.
Und gewisse Sachen sind halt schon ein bisschen überdramatisch. Also, das ist, die Serie ist dann so ein bisschen so. Man muss sich ein bisschen auf das einlassen. Aber ich finde, es hat genug Sachen sind wirklich verdammt gut erzählt. Und eben, ich finde das geil. Du kannst so. Du einfach einen Bock hast auf so eine interaktive Geschichte, oder? Mhm. Ich finde, von denen gibt es nicht so viel. Mega schöne Gesichter, auch mega detailliert und wirklich einfach viele sympathische Figuren. Und ich habe es wirklich ich hab's genossen. Life is Strange, True Colors ist auch gerade irgendwie 25% auf dem PC.
Die kommt mir auch gerade etwas in Sinn, was ich noch gespielt habe. Einem Abend durch ist Firewatch, das ist sicher auch gespielt, oder?
Ah, grossartig, ja.
Apropos interaktive Geschichte. Ich habe das nie gegamed und das immer irgendwie mal wählen und so. Und jetzt ist es im Xbox Game Pass gekommen. Es hat eine Interaktion, halt immer mit der am Funk geht. Aber Firewatch, ich will gar nichts sagen, es geht einfach um einen Dude, der auf einem Wachturm muss schauen muss, wo Feuer ausbricht und so. Aber das ist so ein bisschen, es gibt eben so Zeiten, wo du wirklich Bock hast auf so eine interaktive Geschichte und das ist das letzte Mal passiert. Firewatch gespielt, super gewesen. Und das andere, aber Life is Strange, ist wahrscheinlich auch nicht viel länger als 6-7 Stunden, oder?
Ich hätte jetzt schon gesagt 10. Also ja gut, 8.3. Haben wir 8.3 gehabt. Ja. Ich würde sagen, zwischen 8 und 12 Stunden, je nachdem, wie schnell das bist.
Ja.
Kannst ab und zu weißt, noch ein bisschen mehr mit gewissen Leuten reden und so. Das ist witzig. Also ist cool
gewesen. Ja, ich glaube, die sind alle recht gut, oder?
Ja. Ja. Ich habe ein paar gespielt. Also komm, dann war das von unserer ersten Folge im 2022.
Nein, wir haben noch einen Gast, Philipp.
Das stimmt. Das ist ja, wenn man es umgekehrt aufnimmt.
Nein, jetzt hast du Dustin Mirrors, jetzt hast du unser...
Und auch das Geheimnis.
Das Geheimnis gelüftet.
Genau. Nein, stimmt, für uns ist 4 Uhr Abend, für euch nicht. Für euch ist erst Halbzeit. Genau, weil jetzt kommt ja der John Ortwein noch und wir reden mit ihm über NFTs in Games und ob das der Teufel ist oder der Heilsbringer oder ob sie dazwischen und er wird uns das sagen. Und gut, sagst du mir das, damit ich auch den richtigen Jingle nehme, nämlich bis gleich. Also, herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil und wie versprochen mit unserem Gast, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, der John Ortwein. Herzlich willkommen, dass du wieder Zeit dir genommen hast.
Und, hallo Philipp, hallo Simon.
Genau, der John ist vom IAM Innovation Lab und du bist der Head of Blockchain. Und ich würde sagen, in dem Fall ziemlich der Richtige, um mit uns über NFT zu reden. Wir haben, ich glaube, letztes Mal, wo du da warst, haben wir es so ein bisschen allgemein gehalten, weil dort war es gerade relativ neu gewesen, zumindest für uns. Und das ist jetzt doch schon. Ein halbes Jahr.
Sicher.
Ja, und seither ist einiges gegangen. Und wir haben gefunden, heute könnten wir mal über den Aspekt im Game-Bereich reden, weil dort läuft momentan ganz viel. Ganz viele Firmen, Game-Firmen, reden davon, NFT zu wollen implementieren. Es wird halt mit diesen Begriffen vor allem gross umgerührt: Blockchain, Crypto und NFT. Und es hat viele Firmen gegeben, eben EA, Ubisoft, Square Enix, Zynga, die das über das geredet haben, dass sie das machen wollen, dass das in der Zukunft ist, vom Gaming und so. Die meisten bleiben aber sehr vage. Sie sagen einfach, ja, das ist eine grosse Chance und das wollen wir alle machen. Tönt dann halt bei Filmen so ein bisschen nach Investor-Talk, dass man das einfach muss sagen. Aber Ubisoft zum Beispiel hat das schon umgesetzt. In ihrem Game Ghost Recon Breakpoint heisst es, glaube ich, genau. Und dort kann man halt so Skins, so Helme und so Sachen kann man kaufen, wo dann NFTs sind, wo dann eben einzigartig sind. Ich fange nochmal schön bei den NFTs an, das sind ja die Non-Fungible Tokens. Und also das ist halt etwas, wo dann so eine eindeutige Datenfolge hat, wo man kann den digitalen Eigentum nachweisen. Und jetzt im, bezogen auf die Games wäre das eben der einzigartige Helm, wo man dann eben kann, den kann man sich dann kaufen und dann kann man nachweisen, das ist, der ist einzigartig. Also ich bin so gar nicht sicher, ob sie wirklich einzigartige Sachen drin haben. Das meiste gibt es, glaube ich, in mehrfacher Ausführung. Aber klar, einzigartig sind sie dann auf eine Art trotzdem.
Ja, du hast es ist eine Nummer drauf dann. So, du hast deinen Code drauf und der ist dann schon einzigartig.
Okay. Also,
du hast den Helm XY und dann hast du aber 150 Stück und aber der Balisa oder ich habe zum Beispiel dann die Nummer 121 und die ist mir, die kann ich dir aber dann auch verkaufen und dann nach einem Start, dann ist die dir viel, der Helm oder mit dieser Nummer. Aber ich, in der History von dem Besitztum von dem Helm kann man dann schauen, ah, mehr hat er mal gehört, ich kann einem viel verkaufen.
Genau.
Ja, es kann natürlich 100 von dem gehen oder es kann auch eine von dem gehen. Und dann da drin ist dann die Einzigartigkeit.
Genau. Ja. Genau, das sind solche das populärste Beispiele von denen, die das gemacht haben. Verkauft haben sie aber offenbar noch nicht so viel. Vielleicht einfach auch, weil die Helme so scheiße aussehen. Das Design von denen ist wirklich einfach kacke. Und bei Ubisoft ist es halt einfach auch so, das ist einfach auch die Firma, die bei allem mitmacht und alles ausprobiert. Dann hat es noch andere Beispiele gegeben, so ein bisschen gegenteilig, weil eben, ich habe gefunden, interessant, um darüber zu reden, auch weil die Reaktionen der Gamer zumindest sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal im grössten Teil, vielleicht sind das auch wieder die laute Minderheit, aber sehr negativ. Und jetzt zum Beispiel Stalker 2, das ist ein Spiel, das, glaube ich, im April rauskommen sollte. Die haben auch gesagt, sie wollen NFT machen, wo man seine ganze Figur mit NFT irgendwie auskleiden und so. Und die haben dann auch recht schnell das wieder rückgängig gemacht, weil einfach die Reaktionen sehr negativ gewesen sind. Discord, die Chat-App für Gamer, die haben auch auf Twitter, glaube ich, irgendwo etwas mal ein Bild geteilt, wo man sieht, so Krypto und NFT, und hat dann aber gerade auch wieder korrigiert und gesagt, hey, das ist nur, wir testen da einfach mal etwas, das ist noch gar nichts fix und so. Und oder das ist so ein bisschen, was man so ein bisschen rausgespürt, wenn man es so ein bisschen liest, dass es sehr viel Widerstand gibt. Aber aus Firmensicht, oder? Alle wollen das, es wirkt so, alle wollen das machen. Und ja, ich habe jetzt gefunden, genau, vielleicht auch du, John, wie du das siehst, was denn da, eben sagen wir mal als erstes aus User-Sicht, was wären denn Möglichkeiten, die wir dann auch als Gamer gut finden? Weißt du, weil eben Geld verdienen wir ja eigentlich nicht unbedingt damit, obwohl auch das habe ich schon gehört sagen, oder? Aber
ja, also ich denke, Krypto im Allgemeinen, das geht um Ownership. Also das ist, also ob das Bitcoin sind oder Ethereum Coins oder irgendwelche andere Coins oder auch NFTs oder NFTs, die auch Gamer-Teile sind. Das geht um Ownership. Und das ist genau das, was macht Krypto einzigartig. Also Krypto und Krypto-Tokens, dass die wirklich dir gehören. Also eigentlich, das ganze Ethereum und Tokens, eigentlich führt das zurück zu, also der Gründer von Ethereum, der heißt Vitalik Buterin. Mhm. Und der war ein Gamer, also der war vielleicht 12, 13 oder so und hat der World of Warcraft viel gespielt und mitgemacht. Und natürlich, wenn man das über die Zeit macht, dann baut man Sachen auf. Und dann eines Tages, also ich glaube, die Firma heißt Blizzard, World of Warcraft, ja. Die haben so ein Patch gemacht. Und er hat in seiner Figur, irgendeine Warlock, der hatte ein gewisses Spell. Und dieses Spell könnte Sachen machen. Und mit dem Patch ist diese Fähigkeit dann weg. Und da war er am Boden zerstört. Und dann hat er in diesem Alter, also ganz früh, realisiert, dass diese centralized, also Blizzard, halt die Firma, hat das einfach können pauschal machen. Mhm. Und in dem hat er dann realisiert, dass es gibt eine gewisse Macht in diese centralized structures und das ist nicht immer gut. Für gewisse Sachen ist es gut, aber manchmal kann es auch nicht gut sein, weil er hat das Gefühl, dass er hat dafür geschafft. Das war seine. Und jemand hat das einfach weggenommen. Und das hat ihm dazu getrieben, um in Bitcoin und später auch mal Ethereum diese Ideen, die Ideen von Decentralization wirklich zu verfolgen und mit Riesenerfolg auch. Ja. Mhm. So, es geht um Ownership, also meine Meinung. Und
kann ich dir
ja, also das ist dann nur die kleine Geschichte dahinter.
Aber ich finde die Geschichte, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo es mich jetzt gerade würde interessieren, oder wo ich Problematik gesehen habe. Wenn jetzt dort ein Spell oder eben sagen wir ein Item oder ein eben kosmetisch, was auch immer, etwas optisches, ein NFT wäre, dann das gehört ja, das Spiel ist ja dann trotzdem nicht deins. Und du hast ja dann nicht irgendwie, wenn sie den Server abstellen oder ich wüsste nicht einmal, wenn sie, eben, wenn sie einen Patch machen, ob sie dann sagen, ja, aber das NFT hat nur zum alten Patch gehört, ob denn das überhaupt etwas würde bringen. Und dann das Zweite ist, eben, gerade in Games ist es ja jetzt eigentlich auch möglich. Also der Hersteller, Blizzard, könnte ja sagen, wir machen das einzigartige Schwert und du hast das. Und dann, klar, sie haben die Herrschaft darüber, aber sie könnten es ja jetzt auch schon machen. Dann, weißt, was ist denn der Vorteil vom NFT?
Ja, gut. Also heute kann man Sachen ergattern oder erschaffen in ein Spiel. Und gewisse Spiele kann man das auch verkaufen. Und man kann in Schweizer Franken oder Dollar bezahlt werden. Also diese Märkte gibt es auch. Aber die existieren nur, weil die Firma das zulässt. Gell? Also die könnten das heute auf morgen wegschaffen. Und mit ein NFT zum Beispiel, das ist, also anstatt, dass diese Teil zu dir, zu deinem User in dem Game existiert und gehört, das ist in ihrem Datenbank. Und zu einem NFT, diese NFT ist auf eine öffentliche Decentralized Datenbank, der Blockchain. Und das gehört der Firma nicht und das kann die Firma auch nicht beeinflussen. Die Firma kann dann sagen, oh, okay, also ich mag nicht, dass du diesen Schwert hast. Und die kann das rausziehen, weil die immer noch die centralized Beherrschung von diesem Spiel haben. Aber das Token, der NFT, können die dir nicht wegnehmen.
Das ist eben, ich glaube, das ist eben das, wo wir so ein bisschen, we have to wrap our heads around irgendwie. So. Weil das Ding ist, eben die Firma kann ja dann sagen, hey, das Spiel gibt es nicht mehr, alle Server abgestellt, aber das Token hast du noch. Also du kannst jemandem eigentlich dein Token noch verkaufen, also dein Schwert oder whatever das ist, kannst du jemandem verkaufen, obwohl das Spiel nicht mehr geht, aber irgendjemand, also vielleicht geht ja dann der Wert zusammen oder so von dem, weil das Spiel gibt es ja nicht mehr, darum kannst du das gar nicht mehr brauchen, so, aber das Token gibt es noch, oder? Verstehe ich das richtig?
Der gibt es noch, aber das bringt uns zu einem anderen wichtigen Thema und das sind Open Standards, weil zum Beispiel hast du ein Schwert als NFT und wenn das entwickelt worden war mit einem Open Standard, dann jeder andere Game, der auf diesen Standort auch baut, könntest du dein Schwert in ein anderes Game transportieren.
Ah, alright. Das haben wir.
Ja, und okay. That's a big deal.
Aber das ist mutig genau das Problem, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass das wäre, in der Theorie ist das mega geil. Aber in der Praxis ist halt die Frage, ob die Firmen überhaupt das Interesse haben, dass ich jetzt meine Super Mario-Kappe, die ich aus meinem Nintendo-Spiel bekommen habe, in einem Game im Halo könnte brauchen, oder? Ja. Dann müssen ja die zusammen...
Das biest sich natürlich. Ja? Weil also Studios, die Game-Studios, die wollen Gewinn machen. Und die wollen möglichst so Walled Gardens, Closed Gardens, weil dort können die das am besten ausschöpfen. Und wenn alles open ist, also man hat das Gleiche gesehen mit Software und Open Source Software. Ja, und ich sehe das Gleiche kommen in viele Sachen. Das ist einfach Open Source, Open Standards, Open Ecosystems, das hat riesige Vorteile. Und wir haben das jetzt schon erlebt und gesehen in Software. Und das wird sich auch bis Games und andere Ecosystems auch kommen, glaube ich.
Da müsste es wahrscheinlich eine Initiative geben, die sicher nicht von den grossen Game-Developers kommt, sondern das muss aus dem quasi, sag jetzt mal, Underground oder von der Independent so Developers oder so kommen. Oder? Das muss jetzt schon mal, das war ja bei Open Source das Gleiche gewesen. Niemand hat Microsoft und so etc., die haben nie gesagt, wir machen Open Source. Die haben jetzt einfach mitgemacht, weil der Druck ist zu gross geworden oder sie haben die Vorteile sind zu gross geworden, dass sie es nicht hätten können machen. Und
ja, genau. Und das passiert heute schon. Es gibt diesen Beispiel, also jeder kennt die CryptoPunks und die wurden gemacht von Larva Labs. Und Larva Labs hat dann früher dieses Jahr Mebits herausgegeben und das waren so 3D-Figürli. Ja? Und mit jedem NFT, jedem Charakter, jedem Figur kamen auch gewisse Dateien. Und diese Dateien sind so 3D-Modelle. Und es gibt viele Metaverses, viele verschiedene. Und die können diese verschiedenen Dateiformaten auch lesen und importieren. Dann kannst du dein NFT in diesem Metaverse und das wird geriggt und man sieht die ganze Movements, man kann sich bewegen, Breakdancen, viele Sachen. Und dann im gleichen Zug kann man in eine andere Metaverse, ein anderes Spiel sozusagen, der gleiche NFT haben.
Aber eben damit. Ja,
und das geht um die Standards von den Dateien, wie die geriggt sind, wie das gemacht ist. Aber klar ist man früh, aber Standards sind powerful. Das heißt, alle kann damit operieren.
Aber das ist eben, genau, dann hängt vieles von dem ab. Weil eben, ich glaube, vieles, was man jetzt sieht, ist halt eben so das Gegenteil, oder? Dass sie, und jetzt vielleicht mal eine dumme Frage gestellt, eben, du sagst, das NFT ist dann auf einer, ist nicht auf der Blockchain, aber einer, also ich sage jetzt veröffentlichen, aber muss das so sein? Also weißt, könnte die Hersteller sozusagen ihre geschlossene Blockchain machen, wo dann eigentlich sozusagen, das ist ein Witz, das ist eigentlich gar keine sinnvolle Blockchain, weil es ist eine Blockchain von Activision Blizzard, wo sie ihre Call of Duty... Ja.
Genau. Also das wäre dann einfach ein Marketing-Spiel. Ja. Weil, also Blockchains haben natürlich viele Nachteile. Also die sind wirklich resource-intensiv, langsam, also viele und teuer halt. Und es gibt so Trade-offs im Blockchain-Bereich, eigentlich in any kind of all computing areas. Wenn man zentralisiert ist, dann hat man super Scalability und Speed. Mhm. Ja? Und wenn das alles dezentralisiert ist, dann ist man weniger halt so. Und wenn du eine Private Blockchain hast, also Blockchain hat Wert, weil it's not censorable and you can't change things and such. Also das macht Blockchain wertvoll. Und wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du auch nicht die Nachteile von einem Blockchain. Das heißt, wenn man ein Private Blockchain hat, dann fährst du viel, viel besser einfach eine gewöhnliche Datenbank.
Ja.
Viel performanter, viel billiger, einfach ohne die Nachteile vom Blockchain.
Ja.
Ah, okay, alles klar. Ja, das ist ja darum, weil es ist alles ja schon möglich. Also das ist ja der Grund, weil man kann ja heute schon Items, das haben wir vorhin auch diskutiert, oder im Counter-Strike kannst du schon deine verschiedenen Gun-Skins kannst du untereinander, also ich kann viel schon das verkaufen, der Marketplace nimmt aber noch 20% weg, oder? Aber wir tauschen mit Echtgeld digitale Objekte, aber das ist auf einem Server, der zentralisiert ist. Und wenn jetzt dort, ja genau, das heisst, es ist sowieso zentralisiert und beim Hersteller, der nimmt seine 20%, das ist eigentlich die beste Möglichkeit im Moment. Und mit der, was jetzt das NFT würde machen, wäre, es ist öffentlich, eben auf einer Blockchain, nicht zentralisiert, mit uns gehören die Items. es ist dafür halt einfach langsam und es, das ist, genau, der Vorteil ist einfach, dass es dezentralisiert ist, es ist halt dann dafür langsamer und wie gesagt, wie du sagst, ja, ja, ressourcenintensiv, aber, etc.
Ja, das muss man, also das Performance und dass es langsam ist, das muss man nicht in Zusammenhang jetzt bringen, weil es geht eher darum, wenn ich die Ownership an jemand anders, dann reden wir von, das ist langsam und teuer. Mhm. Aber wenn ich im Game bin, dann muss ich nur beweisen, also ja, kryptografisch beweisen, dass ich der Eigentümer von dem bin. Genau. Dann kann ich das importieren und benutzen und diese Performance spürt man nicht. Also das spielt hat dann in dem Moment nichts mehr mit der Blockchain zu tun. Das genau, passiert alles dann im Game, auf den Game-Servers. Ja?
Alles klar.
Und das ist genauso wie, also die viele NFT-Communities haben auch Discord adoptiert für ihren Communities, obwohl das erst so eine Gamer-Sache war. Mhm. Und viele Discord-Chats, es dreht sich um eine gewisse NFT-Familie. Und wenn dir gehört eine von diesen NFTs, kannst du das beweisen, indem das zum Beispiel dein Username ist vielleicht anders angemalt. Und dann wissen alle, der ist ein verifizierter, kryptografisch verifizierter Eigentümer von dem. Und das trägt ein anderes Gewicht. Und das Gleiche passiert im Game. Man muss es einfach beweisen, das ist meins. Und dann, das wird importiert. Und dann bin ich voll drin in dem Game-Server drin. Mhm.
Was mich noch interessiert ist, wenn man so NFTs dann untereinander jetzt würde handeln, oder wenn ich jetzt im Film mein Schwert verkaufe, kann dann ja jemand noch gewissermaßen so wie so einen Margen drauf tun? Also kann der Hersteller dann sagen, okay, du kannst das machen, aber wir bekommen noch 10%, oder ist das rein ein Handel zwischen mir und dem Film?
Es kann rein ein Handel sein. Du kannst es ihm transferieren und dann in der Café treffen und er gibt dir 20 Stutz dafür. Ja. Also das ist möglich. Die meisten Leute benutzen Marketplaces für den Handel, weil ihr kennt einander und ich nehme an, ihr vertraut einander. Hm. Ja? Aber
das ist ein schlechtes Beispiel.
Ja. Aber das stimmt nicht für alle Leute überall in der Welt. Ja, ja, genau. Und eine große Vorteil von Krypto ist, man kann diese trustless exchanges erschaffen. Also das ist it's a huge deal für Handel. Mhm. Ja? Und man benutzt gewisse Marketplaces. Und diese Marketplaces sind eigentlich Smart Contracts. Du schiebst den Schwert-Token in dem Smart Contract und sobald jemand das Preis bezahlt mit einem anderen Währung-Token, mhm, geht der Tausch ab. Das nennt man so Atomic Swap. Ah. Also das entweder beide gehen oder gar nichts.
Ja.
Und du musst es dann nicht mehr vertrauen. Du brauchst keine Drittpartei, der auch beteiligt ist und wahrscheinlich ein Fee verlangt. Die meisten von diesen populären Marketplaces, die verlangen dann halt eine Marge. Ja, okay. Der größte ist OpenSea und das ist dann immer 2,5% von dem Kaufpreis nehmen die.
Aber sag du für, sorry.
Nehmen wir jetzt mehr, jetzt so allgemein, aber siehst du jetzt, du hast gesagt, du bist so jetzt nicht ein Gamer, aber sind doch gleich ein Begriff. Siehst du, so wie sich es jetzt entwickelt oder auch gleich aus deiner Warte mit deinem Wissen, sinnvolle Anwendungsbereiche im Game-Bereich, weißt du, für NFTs? Oder hast du das Gefühl, es ist einfach nur, man muss es jetzt halt machen, weil es ist jetzt halt hip? Oder die Investoren
verlangen es? Also für mich, also viele glauben, oder viele sehen den Wert von NFTs noch nicht. Und das kann ich nachvollziehen, weil also im Moment ist es ganz viele Crypto-Bros, die vielleicht über Nacht reich geworden sind. Und das ist auch nicht immer angenehm anzuschauen. Ich war nicht dabei, ich habe das verpasst und dann ist man verbittert drüber und so. Und diese ganze NFT, das Wort halt, das, ja, also ich verstehe Leute, wenn die das so sehen. Aber es gibt auch wirklich gute Use Cases für NFTs. Also heute haben wir erst die ersten gesehen, das war Kunst oder Collectibles, gell? Aber zum Beispiel der beste Use Cases, wo ich gesehen habe für NFTs, sind eine, der heißt ENS, und das ist die Ethereum Name Service. Und habt ihr eine Webseite oder eine Domain für euch selber?
Ja.
Ja, also du hast ein Domain-Name gekauft.
Mhm. Ja, ja.
Also und das ist das Gleiche. Also Ethereum Name Service ist, du kaufst dir ein Name und das ist dann deine. Und das gehört zu deiner Adresse. Gell? Also du kannst es dazu, you can assign it to this address. So the question is, gehört dir dein Domain Name? Also du hast eine Domain Name, du hast es gekauft, gehört es dir?
Du fragst jetzt uns?
Ja.
Ja, nein, ich meine, wenn ich sie nicht mehr zahle, dann nicht mehr, oder? Ich glaube, ich zahle...
Ja, aber auch wenn du das zahlst. Also,
ah nein, ich miete sie vermutlich einfach.
Ja, aber jemand kann das wegnehmen.
Ja gut, aber es ist ja klar, aber das ist ja einfach, das ist auch das, was ich noch gefunden habe, das ist ja jetzt vertraglich so geregelt, oder? Also weißt du, man kann es nicht, im Vertrag steht ja vermutlich, dass das, gut, logisch, wer hat schon einen Vertrag durchgelesen, aber nehmen wir an, jetzt steht drin, dass mir es nicht einfach einer kann wegnehmen kann, solange ich meine Jahresgebühr zahle, oder?
Ja, aber ein Gericht kann.
Ja.
Also der Punkt ist, das gehört dir wirklich nicht. Ja. Im Gegensatz zu einem Krypto-Token. Also das gehört dir und niemand kann das ändern.
Darf ich da gerade reingreifen?
Zum Beispiel mit diesem...
Weil da fällt mir jetzt gerade das Beispiel ähnlich. Games heutzutage, digitale, sind ja auch so. Die gehören ja nicht dir, sondern bei Steam zum Beispiel. Du kaufst dir eigentlich das Nutzungsrecht. Ja.
Genau.
Das wäre jetzt das NFT, dann könnte sie es dir eigentlich nie mehr wegnehmen. Theoretisch.
Ja. Ja, also diese Ends Names, die sind auch NFTs. Das heißt, also jemand hat schon Galaxus.eth gekauft. Also das gibt es. Ja, und man kann das auch traden und das dann hat dann nichts mehr mit der Registrar oder das ist wirklich eine Peer-to-Peer-Sache. Also das gehört dir und du kannst das damit machen, was du willst. Und die große Nutzung hinter diese ENS Name NFTs sind, dass zum Beispiel ich kann machen, dass diese Adresse, also diese Name, zeigt dann zu meiner Webseite. Mhm. Das ist eine. Du kannst mir zahlen. Also zum Beispiel habe ich, wenn ich würde john.eth haben, also wenn das mir würde gehören, das ist es nicht, aber du könntest mir Krypto schicken, einfach an john.eth.
Ja.
Aha.
Ja. Also I can receive payments.
Ja.
Auch Identities. Also wenn diese NFT in einer Adresse ist, dann weißt du, das gehört der John. Ja. Und dann siehst du auch, was sonst gehört ihm. Ja. Oder was für Aktivitäten hat er gemacht. Man sieht das alles, weil der Blockchain sehr transparent ist. Und das führt dazu, dass man langsam eine Identität auch aufbaut. Dann vielleicht sieht man, der hat diesen Helm, der hat dieses Schwert, das habe ich mal gesehen in dieses Spiel. Und in die Adresse, wo jetzt die Endname zeigt drauf, da hast du eine Welt von Identität und Vergangenheit und Geschichte drin.
Okay, und dort das ist wie deine Identität, wo jede Transaktion registriert wird, die du je gemacht hast, etc., wo du, oder?
Aber ist das nicht auch ein Graus?
Alles, was man gemacht hat, alles, was man gesammelt hat, das ist drin.
Aber für Privatsphäre,
ich kann
nicht schrecklich.
Wahrscheinlich deine Geschmack erkennen, in dem, was für Kunst oder was für Musik man drin hat. Also Musik-NFTs, Es ist noch nicht so groß, aber das kommt auch.
Ja. Okay. Ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich noch interessant finde. Das sind die, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, sind die Games, wirklich, die mit NFTs spielen, oder? Also wirklich, wo auf dem basieren, die, da gibt es schon irgendwie verschiedene. Ist natürlich jetzt auch so ein kleiner Hype, weil man dort früh steigen, das ist vermutlich wie beim Traden mit Kryptos, weil man dort viel grosse Geld wittert. Und ich habe noch keins gespielt von denen, aber zum Beispiel das Axie Infinity, das ist eigentlich wie Pokémon. Also ich glaube, es ist offenbar auch noch ein gutes Game und so, sieht auch optisch gut aus. Und du hast dort deine kleinen Monster, die kannst du züchten und aufleveln und dann, wenn sie halt einen höheren Level haben, dann könnte man sie wieder verkaufen. Und dort, ja. Der Punkt ist, du musst dich reinkaufen, also es kostet 1.500 Franken, Dollar, zum Mitmachen. Und dann gibt es natürlich schon die reichen Spieler, die können dir das zahlen. Ja. Und dafür musst du denen einen Teil vom Profit abgeben, oder? Und wir haben noch kurz nachgeschaut, wenn du dort etwas verkaufst, die haben auch so Transaktionsgebühren von 4,25%, oder? Damit der Hersteller noch was verdient. Mhm. Aber da gibt es jetzt gerade einige, die auf den Zug aufspringen. Aber eben dort ist für mich jetzt noch schwierig, um etwas mehr zu sehen, als einfach, wo man Geld machen kann. Weil es wird auch so, als das verkauft. Hey, das ist jetzt so ein geniales Konzept.
Ja, klar. Das ist the Pay-to-Earn, Play-to-Earn-Model. Ja, das wurde viel bejubelt. Ne? Es beißt sich ein bisschen, weil natürlich, man könnte kostenlos Millionen von diesen kleinen Monster erzeugen. Ja? Also man könnte es machen. Aber dann fehlt dann die Knappheit.
Ja.
Und Leute schätzen Sachen, die knapp sind. Und wenn das zu knapp ist und zu viel Nachfrage, dann steigt der Preis. Es ist eine simple Mechanismus.
Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist doch, glaube ich, auch da so viel kritisiert, dass auch im Kunstbereich NFT, dass eben gar nicht wirklich sinnvoll ist, sondern dass nur eine künstliche Verknappung von Gütern, um einen Wert zu steigern und damit eigentlich einfach einen Handel können bewirtschaften, dass das gemacht wird, oder?
Ja, aber also der Mensch und Knappheit ist schon ein interessantes Phänomen.
Ja, das ist sicher so, ja.
Ja, natürlich. Also, es ist also, so funktioniert der ganze Markt, oder? Angebot und Nachfrage. Das ist ja eigentlich so funktioniert alles.
Ja, gut. Der Unterschied ist natürlich, dass gewisse Sachen haben eine natürliche Knappheit.
Genau.
Ja.
Ja. Und digital, das gibt es nicht. Mhm. Also digital kann man Sachen beliebig kopieren, ob das Daten sind oder Bilder oder. Also eigentlich ist alles Daten im Digital.
Ja, genau.
Und da gibt es wirklich keine Knappheit. Also wenn du auf eine Website gehst, also du siehst nicht die Originalbild. Also der Webserver macht eine Kopie und schickt das zu deinem Browser.
Mhm.
Das ist,
genau.
Ist alles eigentlich eine Kopie.
Es ist spannend, ja. Also ja, ich finde es interessant, nimmt es wirklich Wunder, wie das weitergeführt wird von, also beziehungsweise wer der erste so ein bisschen praktischen Nutzen daraus zieht, finde ich, weißt, wo wirklich für die User auch etwas Sinnvolles bietet. Weil momentan eben die Beispiele jetzt, die sind ja wirklich alle so ein bisschen, ich finde, da merkst du schon, da versuchen einfach die Hersteller halt auch noch das auszuprobieren, Geld zu machen, aber nichts irgendwie, wo einen klaren Anreiz gibt für Gamer. Es ist sozusagen die nächste Lootbox. So sieht es für mich momentan aus, oder? In diesem Bereich.
Ich glaub tatsächlich, aber das ist schon, eben, ich glaube, Chancen sind dumm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, weil es noch, also das kannst du vielleicht auch sagen, John, das ist noch so in dem frühen Stadium und so in der Kinderschuhe. Ich glaube, es weiss niemand noch so richtig, es müssen alle noch nicht richtig, egal auf welchem Bereich das wir sind, wo geht es, was ist jetzt wirklich der beste Use Case, der wirklich auch allen etwas bringt, so von diesen NFTs. Oder
widersprichst du mir das? Ja. Ja, also voll spot on. Wir wissen nicht, wo Anne das geht. Also im Moment, also natürlich mögen wir nicht die ganze Umweltbelastung von die Proof-of-Work-Blockchains. Es wird daran richtig gearbeitet, dass die mehr Sustainability drin haben, Proof of Stake und so weiter. Und auch Performance Issues und Scalability, all das. Das ist alles offen und wie du sagst, Kinderschuhe. Aber was wir jetzt wirklich stark erkennen, ist, dass Ownership of Digital Assets ist wichtig. Mhm. Weil unsere Welt ist immer mehr digital. Mhm. Ja, ob das geschäftlich ist mit Securities und Aktien und die verschiedenen Tokens oder ob das Entertainment, so Game-Teile sind. Leute wollen Ownership of Digital Assets.
So. Ja, ich glaube, du hast mit dem eigentlich schon angefangen. Ich, ja. Ich denke, das ist so, also fast, also ich, das ist gut, so Schlusswort, habe ich das Gefühl. John, danke vielmals. Mhm. Hast du dir noch mal Zeit nehmen? Und ich bin mir fast sicher, du bist nicht das letzte Mal bei unserem Podcast
gewesen. Okay, genau. Gut.
Ja, wir brauchen auch ein Token von dir, damit...
aber vielleicht, also seid ihr Gamers?
Ja, ja.
Natürlich, ja.
Ja, also ich habe schon an der Seite gehört, dass die Gaming-Community ist ein bisschen sauer auf NFTs und verstehen das noch nicht. Ich verstehe nicht, warum das der Fall ist, weil für mich, ich würde denken, dass die Gamers würden das begrüßen, weil es heißt, dass die endlich mal Ownership und das Wort haben im Game. Und heute ist es, dass das Studio, das Game Studio, kann eigentlich alles machen mit dir. Also, und ich glaube nicht, dass die auf die Seite von den Gamers sind.
Nein,
vielleicht liege ich falsch.
Also ich glaube, das Problem ist genau, dass es eben so schmeckt für mich, dass es eben von den Herstellern auch gar nicht aus dem Grund gemacht wird. Oder? Die NFT-Sachen, die es jetzt gibt, ich glaube, die haben nichts damit zu tun, um irgendwie am Gamer mehr Ownership oder so zu geben, sondern einfach wirklich, es geht nur darum, wie man noch ein bisschen Profit machen kann und dir künstlich etwas vermittelt, wo sie, eben jetzt mit dem Beispiel mit Ubisoft, sie können dir jetzt schon einzigartige Gegenstände geben und jetzt machen sie es einfach als NFT und dann merkst du, es ist rein solche Marketing, man muss das auch noch machen. Und ich glaube, darum, bei Gamer kommt viel die Abneigung, weil es halt schon oft von den Game-Firmen einfach Sachen gibt, wo man halt möchte. Man versucht immer einen Weg zu finden, zum Geld zu verdienen. Lootboxen sind halt so etwas, was es einfach oft gegeben hat. Dort wird ja wirklich einfach künstlich etwas generiert, wo man Geld dafür verlangen kann. Und auch wieder mit künstlicher Knappheit, oder? Und ich glaube, darum kommt so ein bisschen die Abwehrhaltung. Das ist jetzt sicher nicht immer überall gerechtfertigt.
Ja, ich denke wirklich, es geht für Games und NFTs, ich glaube, das geht wirklich um das Ownership und Interoperability, Open Standards. Also ich denke, die zwei, wenn das richtig verstanden wäre, das wäre sehr cool.
Ja.
Also wenn das wirklich richtig eingesetzt wird von Games.
Ja. Das ist aber einfach im Moment noch nicht der Fall, oder? Es ist genau das, was du sagst, Phil. Es ist so, ja, man schreibt einfach mal NFT drauf, was cool ist, aber was dahinter ist, ist eigentlich nichts anderes, als dass man das zentralisierte Zeug irgendwie in eine Pseudo-Blockchain rein tut, die aber nichts mit dem zu tun hat, was du jetzt da alles uns gesagt hast, John. Weil das ist ja wirklich eigentlich eine noble und eine gute Sache, wenn du kannst sagen, hey, ja, wir können die Tokens untereinander tauschen, es braucht gar keinen Mittelsmann eigentlich, wenn wir uns vertrauen. Es gibt Open Standards, wo wir unsere NFTs überall können mit reinnehmen und so, bewertet, verifiziert etc. Aber das ist, ich glaube, da kann man fast nicht dagegen sein, außer eben aus einem Umweltaspekt. Yeah. Das andere ist aber, wenn die Firmen, die sowieso schon immer so ein komisches Image haben, weil sie die ganze Zeit einfach Cash machen, überall noch NFT draufschreiben, was denken, das ist die grösste Hype für Investors, wird das eben schnell durchschaut, auch von uns Gamer.
Ja. Nein, aber es ist jedenfalls spannend und einfach, ich finde interessant, dass es doch irgendwie Potenzial hat auf jeden Fall und mal schauen, in welche Richtung das sich entwickelt. Ich glaube, in diesem Jahr wird sicher vieles gehen und mal schauen. Und sonst laden wir dich dann gerne wieder ein. Darum, John, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne geschehen.
Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Und danke allen fürs Zulassen und fürs Mitmachen. Und ich muss da meinen Knopf suchen. Und bis in einer Woche. Ciao miteinander.
Tschüss. Tschüss miteinander. Ciao.